Kennt jemand von euch dieses Buch? Simplify Your Life steht da drauf. Und mal gucken, normalerweise sollte das jetzt auch hier erscheinen, ist ein bisschen größer. Einfacher und glücklicher Leben, was für ein Titel, nicht? Klingt toll, oder? Der Autor Tiki Werner Küstenmacher ist manchen vielleicht als Illustrator von Karikaturen im christlichen Bereich bekannt. Er ist Pfarrer der Bayerischen Landeskirche. Ich weiß nicht, ob er inzwischen vielleicht sogar schon im Ruhestand ist. Also wir haben dieses Buch gekauft vor etwa 16 Jahren. Das war die 11. Auflage, die wir damals gekauft hatten. Er hat eine ganze Reihe von Themenbüchern unter diesem Slogan Simplify Your Life, vereinfache oder mach dein Leben einfacher, herausgebracht. Wir haben es gekauft, weil wir neugierig darauf waren und gespannt, was ein Pfarrer, oder er ist ja eben auch Pfarrer, nicht nur, er macht eben wie gesagt auch manche Sachen im Bereich der Wirtschaft und behandelt auch solche Themen, was er schreibt, wie das Leben einfacher oder glücklicher sein könnte, wie das geschehen kann. In diesem Buch, das sehr interessant ist, ich kann es also einfach empfehlen, sind auch einige seiner Karikaturen immer wieder auch mit dabei, gibt es ganz unterschiedliche Kapitel zum Thema Zeit, Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, Partnerschaft und ein Bereich, der heißt Sachen. Ja. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Sachen, zum Beispiel Küche, Keller, Kleiderschrank, entspannt im Griff, entrümpeln und so weiter. Die Tipps sind interessant, sie sind sehr praxisnah und sehr konkret. Wir haben es an einer Stelle mal probiert und sind heute noch eigentlich sehr angetan, nämlich vereinfachen Sie Ihre Garderobe, hieß es da in einem Kapitel. Und da stand zum Beispiel, ich lese euch das vor, ihr könnt es mitlesen, als Tipp oder wie man vorgehen soll, nehmen Sie alle Sachen, die Sie die letzten 2 Monate oft getragen haben und legen sie auf die Seite. Das sind Ihre Lieblingssachen. Machen Sie das auch im Blick auf die Dinge, die jahreszeitlich jetzt nicht dran sind zum Anziehen, ne? Die Sie aber sofort tragen würden, wenn es entsprechend kalt oder warm wäre. Alle Sachen, die Sie länger als ein Jahr nicht getragen haben, werden Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 98% auch künftig nicht mehr anziehen. Sie nehmen viel Platz weg und machen Ihren Schrank unnötig voll. Mustern Sie aus, geben Sie weiter, werfen Sie weg. Wir haben es probiert und es hat tatsächlich funktioniert. Wir haben unseren Kleiderschrank wirklich entrümpelt und entlüftet, haben gute Sachen noch weitergegeben, wo es möglich war. Aber da waren so manche geschenkte Pullover von meiner Frau dabei, wo sie genau weiß, dass ich das nicht anziehe. Aber sie würde es gerne an mir sehen. Die lagen halt im Kleiderschrank drinnen und wurden von mir nicht getragen. Und mit einem weinenden Auge hat sie sie dann aber auch mit weggegeben, weil ich sage, ich ziehe es nicht an. Und auch andere Sachen, manches ist zu klein geworden, zu eng oder so, ne? Und dann hat man gedacht, ja, vielleicht zieht man es ja irgendwann wieder an, wenn man wieder ein bisschen schlanker ist und abgenommen hat oder so. Nix da, alles weg. Und es hat funktioniert. Ein gutes Gefühl war das. Und wir wiederholen das seitdem immer wieder einmal, wenn wir sehen, oh, wie sieht's in unserem Kleiderschrank eigentlich aus? Das Ganze kann man auch auf den Schreibtisch oder auf dem Dachboden oder auf den Keller anwenden. Also eine gute Sache, Dinge wegzuwerfen. Wobei mir dann beim Überlegen kam, naja, mit dem Wegwerfen ist das ja heute auch so eine Sache. Wir leben ja in einer sogenannten Wegwerfgesellschaft. Ne? Es wird viel zu viel Gutes weggeworfen. Menschen trennen sich nach ein paar Jahren von Möbeln, wo ich manchmal schluck, wenn ich sowas sehe oder dann in Secondhand oder irgendwo bin und sage, so gute Sachen. Ledermöbel und andere Sachen, oder auch nicht nur das, auch andere Sachen werden einfach weggeworfen. Das ist dann das Gegenteil, wo ich dann sage, man hat so viel und es geht so gut, da wird vieles weggeworfen. Ja, um das Wegwerfen geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Er steht im Hebräerbrief und ist vielen von euch durchaus nicht unbekannt. Da schreibt der Apostel: Werft nun euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Soweit die neue Genfer Übersetzung. Viele kennen eher die Luther-Übersetzung. Werft euer Vertrauen nicht weg, das eine welches eine große Belohnung hat. Das klingt eindringlich, bittend, ja, fast möchte man sagen, warnend. Werft euer Vertrauen nicht weg. Das schreibt also der Schreiber des Hebräerbriefes seinen Lesern in der jungen christlichen Gemeinde damals. Wir wissen nicht genau den Ort, das heißt die Hebräer. Ist also nicht ein Ort gemeint wie Philippa oder Korinther oder wo immer, wo man verorten kann, sondern es scheint sich um eine größere Gruppe von Christen hier zu handeln, an die dieser Brief gerichtet ist. Eine Gemeinde, die, in der die Frage nach dem Wert des Glaubens durchaus wohl auf der Kippe steht. Oder Gemeinden, wir wissen es nicht. Ne? Also wo es so eine Frage, wie sie der Apostel stellt, nicht unwichtig ist. Werft euer Vertrauen nicht weg. Was ist mir der Glaube? Was ist mir das Gottvertrauen denn wert? Lohnt sich das eigentlich noch? Bringt mir das was? Was bringt mir das? Was es damals brachte, das wissen wir. Es waren zunächst einmal handfeste Nachteile für jemanden, der an Christus, an Jesus glaubte. Gemeindeglieder haben damals aufgrund ihres Glaubens eher leiden müssen. Ihren Arbeitsplatz verloren, wurden aus ihren Familien ausgestoßen, gesellschaftlich ausgegrenzt, verspottet, ja manchmal sogar tätlich angegriffen und verfolgt. Das hatte man davon, wenn man an Jesus glaubte. Von daher vielleicht verständlich, dass manche mit dem Gedanken gespielt haben, das Vertrauen, den Glauben wegzuwerfen. Heute leiden bei uns Kirchenmitglieder höchstens darunter, dass sie noch zu den wenigen gehören, die regelmäßig ihren Kirchenbeitrag zahlen. Sowas an die Kirche geben oder so. Ich weiß nicht, ob wir zumindest bei uns an Dingen zu leiden haben. Vorhin haben wir gerade gesprochen mit dem Jochen. In der Zeit von Corona leiden wir sicher als Christen auch an manch anderen. Wir singen mit Maske. Wir verzichten aufs Abendmahl. Wir können uns nicht so begegnen, wie wir eigentlich uns das gerne als Gemeinde in der Gemeinschaft wünschen. Das sind Dinge, wo ich durchaus sage, da leiden wir auch dran. Mich macht betroffen, dass bei uns gerade auch in der jungen Generation, aber nicht nur dort, die Frage sich breit zu machen scheint, an Gott glauben und festhalten, was bringt mir das noch? Lohnt sich denn das überhaupt? In einem unserer letzten Unterwegshefte, im Ende August, wurde das sogar thematisiert. Da war das abgestellt, wenn Menschen nicht mehr glauben. Ich weiß nicht, ob das euch erinnert, da gab es einen Titel oder einen Beitrag von Tobias Feix, glaube ich, war der Entkehrung. Also es gibt ja den Begriff der Bekehrung, wenn sich jemand zu Gott hinbekehrt. Heute gibt es viel stärker dieses Phänomen der Entkehrung. Junge Leute vor allem, also die hier schreiben von jungen Leuten, die begeistert mit Gott unterwegs waren und dann plötzlich irgendwann gesagt haben, nö, brauche ich nicht mehr. Was bringt's, was soll's? Die Hebräergemeinde damals hat mit Ermüdung und mit Gleichgültigkeit wohl zu kämpfen gehabt. Einige Gemeindeglieder schenkten sich die Gottesdienste, die Versammlungen, wie es damals hieß, wie heute könnte man meinen. Nur heute sind das nicht nur einige. Heute könnte man fast davon ausgehen, wenn man die Kirchen mal so landesweit guckt, sie sind die meisten. Wenn man die Kirchengliederzahlen anschaut und dann guckt, wer im Gottesdienst ist. Der Segen, dass sich unter das Wort Jesu begeben, die Gemeinschaft, was soll das schon bringen, denken sich solche Menschen. Vielleicht wäre das Leben ohne den christlichen Glauben vielleicht sogar leichter und einfacher. Damals tatsächlich vielleicht, weil man gesellschaftlich einfach wieder dazugehört hat und wäre alles gut gewesen. Manche waren drauf und dran, Schluss zu machen, die Seiten zu wechseln und ihr Vertrauen wegzuwerfen. Darum kam jetzt auch diese Mahnung des Schreibers. Werft euer Vertrauen nicht weg, so ruft er eindringlich. Bleibt in der Gemeinschaft. Bleibt in der Gemeinschaft mit Gott. Und in der Gemeinschaft, in die Gott euch hineingerufen und hineingestellt hat, in die Gemeinde. Es ist die Gemeinschaft, in der sich die Christen zusammenfinden, in der sie füreinander einstehen, in dem sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch füreinander sorgen. Damals, so wie ich denke, heute auch noch. Sie war doch bisher wichtig, sie war wertvoll für euer Leben und sie ist und bleibt es in vielerlei Hinsicht auch weiterhin. Diese Botschaft hinter den eindringlichen Worten, die ich jetzt gerade so formuliert habe, hinter dieser Bitte dringt durch. Sie dringt durch die Jahrhunderte bis auch in unsere Zeit und mit ihr auch eine unausgesprochene Frage.
Habt ihr es nicht zumindest manchmal erlebt, dass Gott euch gestärkt, begleitet hat, dass er segnet und euch Kraft zufließen ließ? Und das doch oft und gerade auch in der Gemeinschaft, zu der wir gehören? Sicher manchmal mehr, manchmal weniger. Aber das Erleben, dieses Erleben von Gottes Gegenwart, Gottes Dasein, hat uns Kraft und Zuversicht gegeben für unser Leben. Kraft und Zuversicht, die wir nicht einfach aufgeben und wegwerfen sollten. Wir brauchen sie für unser Leben. Es geht dabei um mehr als vielleicht zunächst, als wir zunächst denken, wenn wir diese Worte hören. Im griechischen Text steht da, wo Luther und andere Übersetzer Vertrauen übersetzt haben, ein Wort, das noch viel mehr ausdrückt. Das Wort heißt Paresia, sagt uns heute nichts, ist griechisch. Aber es ist ein starkes biblisches Wort. Es heißt nämlich nicht nur Vertrauen, sondern da stecken noch andere Dinge mit drin. Da steckt Freimut mit drin. Also es geht um Mut, um Freimut, um Zuversicht, um Offenheit, die damit verbunden sind, die wir eigentlich, die damit dazugehören und die wir aufgeben würden. Was ist damit gemeint? Offenheit im Sinn von Klarheit, auch von Deutlichkeit. Der Glaube, das Vertrauen auf Gott macht uns frei, macht uns mutig, klar und offen. Ich denke, wir haben das schon gemerkt, zumindest innerlich gemerkt, wenn uns da Dinge begegnen in unserem Alltag, wo wir sagen, das ist nicht richtig. Ja, da läuft was schief. Ja, und vielleicht haben wir dann gemerkt, da müssten wir was sagen, es müsste doch anders sein. Wir haben andere Werte, die das Leben zur Entfaltung bringen und nicht die das Leben beschneiden, das Leben von anderen, von Schwächeren und so weiter. Wir wissen da was. Dieser Glaube an Gott, der weckt in uns etwas und der macht uns auch frei und mutig und klar. Offen für Gott, für seine wegweisenden und heilsamen Worte für unser Leben, macht uns der Glaube und das Vertrauen auf Gott. Wir können Gottes Stimme hören. Ob wir ihr folgen, ist immer noch eine andere Frage dann, ne? Aber wir können das hören, wir verspüren dabei etwas. Seine heilsamen Worte für unser Leben, die uns Trost geben, die uns aufrichten wieder. All das gehört dazu, zu dieser Offenheit, dass wir offen sein können. An einer Stelle im Alten Testament sagt einer der Propheten mal, dass Gott uns selber das Ohr graben muss, dass wir hören. So ist es. Aber das Vertrauen auf Gott schafft uns dieses Ohr, das andere Leute nicht haben, um das zu hören und das aufnehmen zu können in unser Leben. Offenheit aber auch gegenüber Menschen. Menschen, denen wir als die, die wir sind, frei und offen begegnen können. Das heißt auf der einen Seite mit Vertrauen, ohne Vorbehalte und Vorurteile, aber auch ohne Furcht und erhobenen Hauptes. Wir müssen nicht ducken, nicht buckeln. Das braucht unsere Gesellschaft heute. Solchen Mut, solchen Freimut, solch eine Offenheit braucht unsere Gesellschaft. Die Offenheit allen Menschen aufrichtig zu begegnen, der Mut, bei wichtigen Themen und Entscheidungen Haltung zu zeigen, äußere Haltung und Zuversicht brauchen wir, getragen vom Vertrauen im Blick auf die Zukunft. All das sind Facetten von diesem Paresia, von diesem Vertrauen, das wir nicht wegwerfen sollen, dass wir alles wegwerfen würden mit dem, dass wir uns von Gott abkehren. Gott macht uns zu Menschen in dieser Welt, Jesus sagt es an anderer Stelle ja mal, die leuchten, ja, Menschen, die Licht und Salz in unserer Gesellschaft, in dieser Welt sind. Dazu sind wir berufen. Dazu macht uns das Vertrauen, das wir zu Gott hin haben. Der Schreiber des Hebräerbriefs will, dass wir das nicht einfach aufgeben und wegwerfen, wie manche Leute einfach die Dinge wegwerfen und nicht wissen, was für Schätze oder was Wertvolles teilweise sie da wegwerfen. Es ist ja so mancher gewesen, der sich hinterher, man könnte so sagen, in den Hintern gebissen hat, als er dann mitgekriegt hat, wenn ein anderer das gefunden hat und dann für teuer Geld seine scheinbaren Plunder wieder weiterverkauft hat. Manchmal scheint uns das mit dem Glauben alles nichts wert zu sein, weil es Krach gibt, weil es Konflikte gibt, auch in der Gemeinde gibt es Konflikte immer wieder mal, weil die Welt so chaotisch ist und undurchschaubar geworden, wer kann da eigentlich noch was tun, was soll man denn da, wir paar Hansele, könnte man dann auch sagen, was ist es schon. Manchmal vielleicht auch nur, weil wir unsere Ruhe haben wollen. Aber das, was Gott uns geschenkt hat, Vertrauen, Glaube ist ja erstmal auch ein Geschenk Gottes. Ne? Denkt daran, Gott ist es, der uns sozusagen erstmal angestupft hat. Und wir haben dann geantwortet, wir haben da was gemerkt und haben aufgehorcht und haben geantwortet. Das, was Gott uns geschenkt und anvertraut hat, es ist zu kostbar. Es ist wichtig, zu wichtig und wertvoll, als dass wir es einfach nur wegwerfen oder aufgeben. Mit uns und durch uns will er, dass Zuversicht, das Vertrauen und Offenheit in dieser Welt wachsen und sich ausbreiten. Das will er durch uns Christen, das will Jesus durch seine Nachfolger in dieser Welt. Er sagt ja an einer Stelle im Vers 36, drückt der Schreiber das so aus: Ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Dieses Müssen ist kein Sohn-Müssen. Ja? Also nichts ein Müssen, was als Druckmittel kommt, sondern es ist eher dieses Eindringliche zu sagen, nicht einfach davonrennen, so wie es manche einfach getan haben, angesichts dessen, dass sie vielleicht gesagt haben, im Moment gerade merke ich davon gar nichts. Und der Glaube bedeutet, dass er sagt, bleibt standhaft, tut das, was Gott von euch auch erwartet. Und es ist oftmals einfach da zu sein, festzuhalten an diesem Glauben und ihm nachzufolgen weiter. Nach dem zu leben, was er uns aufgegeben und mitgegeben hat für unser Leben. Manchmal ist es gar nicht so, meint man, das seien immer so die großen Sachen. Für uns ist es schön zu sehen, dass wir, obwohl unsere Kinder gerade, wir wissen nicht, wo sie, also auch Pastorenkinder gehen ihre eigenen Wege, wo sie selber im Glauben stehen. Ja, sie lassen uns da nicht in die Karten gucken manchmal. Kennt ihr vielleicht von euren Kindern manchmal auch. Aber es ist schön zu sehen, wenn wir miteinander essen oder wenn wir da beieinander sind und wir sitzen zu Tisch und ich warte mal so ein bisschen, bevor wir anfangen. Kommt eins unserer Kinder, aber nicht so mit dem Motto, sondern tatsächlich und spricht das Tischgebet. Weil wir das miteinander praktiziert haben, lange Zeit. Wir hätten ja auch sagen können, ja, lassen wir, jetzt brauchen wir nicht mehr. Ich weiß es, dass es auch teilweise dort machen, wo sie mit ihren Freunden unterwegs sind oder so. Und das ist schön. Aber es ist auch ein Teil von dem, wo ich sage, ja, das gehört zu einem Lebensstil irgendwo dazu. Das ist ein kleines Beispiel. Da gibt es andere Sachen, denke ich, die tiefer greifen auch in unser Leben. Bleibt dran! Macht der Schreiber Will Deutschland. Ihr werdet erfahren und ihr werdet erleben, dass Gott dieses Vertrauen, das ihr in ihn setzt, nicht enttäuscht. Er gibt euch Kraft und er lässt euch nicht fallen und er tröstet euch und heilt Wunden, wo es nötig ist. Und eine Herausforderung, wie gesagt, ist und bleibt es, heute und auch in Zukunft unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Das muss man auch sagen. Es bleibt vielleicht heute noch mehr als in den vergangenen 20, 30, 40 Jahren wieder unseren Glauben auf Gott hin zu setzen und daran festzuhalten. Die Stimmen und Kräfte, die uns davon abbringen wollen, die sind jeden Tag gegenwärtig. Laut, leise, in uns, von außen heraus. Den Hebräern damals ruft der Schreiber in diesem letzten Satz, ich habe da ein paar rausgelassen, im Vers 39 zu. Doch wir, sagt er, gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Er nimmt da einfach nochmal den Bogen auf. Er hat ja vorher im Vers 35 gesagt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Was ist die Belohnung? Was ist das, was damit verbunden ist? Er hat es, also die neue Genfer Übersetzung hat es anders ausgedrückt. Er hat gesagt, es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Klingt ein bisschen anders, wie welches eine große Belohnung hat, aber eigentlich ist das Gleiche gemeint. Das Vertrauen, das Festhalten an Gott und auch an der Gemeinschaft, in die wir hineingestellt sind, hat eine Belohnung. Die Gemeinschaft, in die wir vor Gott hineingenommen sind, ist nämlich viel mehr und viel umfassender als das, was wir jetzt sehen und erkennen. Was wir jetzt sehen und erkennen, da denken wir manchmal, ach ja, was für ein kleiner Haufen. Und so, ne? Also, und da mag uns der Mut manchmal verlassen, nicht nur im Blick auf unsere Gemeinde, finde ich schön, auch wenn sie klein ist, ich genieße das auch mit euch zusammen, da brauchen es keine hunderte von Leuten sein, aber insgesamt kann einem dann, wenn man so sagt, was sind wir Christen hier eigentlich noch oder so, das dann schon ein bisschen, was von dem, was man sieht, den Mut nehmen. Aber die Gemeinschaft ist umfassender, ist viel größer, als wir sehen und kennen. Sie reicht weiter und sie ist stärker, stärker als der Tod. Denn sie verbindet uns mit Gott und untereinander in einer unvorstellbaren und unüberbietbaren Weise. Wollen wir das wegwerfen? So fragt der Hebräerbriefschreiber damals, und ich denke, wir sind genauso damit gemeint. So unscheinbar so wertlos es uns manchmal erscheinen mag, es ist das Kostbarste, was uns für unser Leben geschenkt ist. Darum lasst uns miteinander daran festhalten, lasst uns einander stärken und ermutigen, wenn wir selbst erschöpft, vielleicht manchmal auch enttäuscht sind. Dazu hat Gott uns berufen und zueinander gestellt in die Gemeinschaft, in der wir miteinander sind. Der letzte Punkt: ist die Bibel nun generell gegen das Wegwerfen, wo das Wegwerfen ja so befreiend sein kann, wie ich vorhin gesagt habe? Keinesfalls eine Kostprobe gefällig aus der Bibel. All eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Amen.